Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolldorff. Guten Tag. Kultur ist in der Bundesrepublik überwiegend Ländersache. Gar nicht mal so selten trägt aber auch der Bund durchaus wichtige Impulse in die deutsche Kulturwelt hinein. Nicht nur in Gestalt von Corona-Hilfspaketen, sondern zum Beispiel auch bei der Bereitstellung von Mitteln für systematische Provenienzforschung in den Museen, bei Gedenkstätten oder beim Museum der Moderne, das in Berlin entstehen soll. Eines der vielleicht wichtigsten Projekte der vergangenen Jahre, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters angestoßen hat, ist das geplante Bundesinstitut für Fotografie. Nach einem Expertinnengutachten aus dem vergangenen Jahr soll es den Auftrag bekommen, zum Erhalt des fotografischen Erbes in Deutschland beizutragen, indem unter anderem herausragende Vor- und Nachlässe von Fotografinnen erhalten werden. Außerdem sollen Forschungsvorhaben zur Restaurierung, Archivierung, Digitalisierung stattfinden und Wissensvermittlung und Austausch in Fachkreisen wie gegenüber einer interessierten Öffentlichkeit. Entstehen soll seit laut Gutachten von vor einem Jahr ausdrücklich kein neues Fotomuseum für ein breites Publikum in Konkurrenz zu den bereits bestehenden Einrichtungen. Beworben haben sich um dieses neue Fotoinstitut vor allem die Städte Düsseldorf und Essen, und eine Machbarkeitsstudie sollte nun klären, welcher Standort denn den Anforderungen am besten entspricht. Immerhin geht es allein um ein Bauvolumen von rund 125 Millionen Euro. Diese zweite Studie liegt nun vor und ich habe Monika Grütters gefragt, zu welchem Ergebnis sie denn kommt.
Diese Machbarkeitsstudie, die zwei verschiedene Standorte tiefenscharf untersucht hat, nämlich Düsseldorf und Essen, kommt zu dem sehr klaren Ergebnis, ein Bundesinstitut für Fotografie in Essen zu realisieren. Erstens ist das Grundstück deutlich größer in Essen als das, was in Düsseldorf zur Verfügung stünde. Und zweitens sind die örtlichen Gegebenheiten einfach in Essen wegen der Einbindung vieler einschlägiger anderer Institute, wie schon die Experten gesagt hatten, einfach dem Standort in Düsseldorf vorzuziehen. Und das Partnerschaften Deutschland Gutachten hat außerdem für uns untersucht, wie teuer ein solches Institut würde, wenn es den Empfehlungen des Expertengutachtens folgt. Und da gehen wir von einer Größenordnung von ungefähr 125 Millionen Euro und einem Mitarbeiterstamm, der ja hinterher im Betrieb auch mitgedacht werden muss, von etwas mehr als 50 bis 60 Mitarbeitern aus. So könnte dann allerdings die große Frage beantwortet werden, Restaurierung und Konservierung zum Beispiel beispielhaft voranzutreiben, Ergebnisse durch Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen zu vermitteln und auch zum Beispiel sowas Wichtiges zu tun wie Nachlässe sammeln und Urheberrechtsfragen zu klären. Aber das alles wird in der Summe sowohl der Experten als auch jetzt der Standortgutachter in Essen empfohlen.
Das heißt, es bleibt, Frau Grütters, bei den ursprünglich im ersten Expertengutachten beschriebenen Aufgaben. Die haben Sie gerade noch mal beschrieben. Es geht nicht darum, ein neues Fotomuseum zu bauen, denn die Forderung gab es ja zwischenzeitlich dann auch noch mal, zuletzt in der vergangenen Woche bei einem Symposium der Deutschen Gesellschaft für Fotografie.
Nein, wir wollen mit unserem Bundesinstitut für Fotografie gerade den bestehenden Einrichtungen, und das sind ja zumeist Museen, die auch sammeln und bewahren, keine Konkurrenz machen, sondern hier soll es tatsächlich um Fragen des Urheberrechts, auch der Materialforschung, also Werkstattfragen gehen. Aber natürlich soll es auch ein Ort sein, an dem Nachlässe unserer bekannten Fotokünstler gesammelt werden können. Das machen wir, was das schriftlich-literarische Erbe angeht, in Marbach beispielsweise. Das vergleiche ich immer mit dem, was wir jetzt hier in Bezug auf die ja wirklich Strahlkraft gerade der deutschen Fotokunst angeht, wollen wir eben das, was wir mit Literatur machen in Marbach, jetzt mit Fotografie in Essen tun.
Es ging ja zwischenzeitlich zwischen Essen und Düsseldorf durchaus hoch her. Das liegt daran, dass es in Düsseldorf früh schon eine Initiative, einen Verein gegeben hat, der eine zumindest ähnliche Idee hatte, auch ein Zentrum für Fotografie zu gründen, sich dafür auch schon Gelder besorgt hatte, unter anderem beim Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Wie gehen Sie damit um? Wie binden Sie die ein?
Ja, diese beiden Initiativen haben sich im Grunde überschnitten. Und als ich vor 2 Jahren gut die Expertenkommission nach einem großen Symposium in der Akademie der Künste eingesetzt habe, da kannten wir diese private Initiative aus Düsseldorf so nicht. Die Experten haben das teilweise gewusst, dass es die gibt und haben deshalb auch den Fotokünstler Andreas Gurski zu einer Anhörung eingeladen und seine Ideen für Düsseldorf dort vorstellen lassen, sind aber dann doch am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was wir als Bundesinstitut vorhaben, einfach ein viel größeres Aufgabenspektrum ist und dass sich das besser in Essen verwirklichen lässt. Ich glaube, dass die private Initiative um den Fotokünstler Andreas Gurski in Düsseldorf wertvolle Impulse auch liefern kann für eine Zukunft der deutschen Fotokunst und ihres Erbes auch. Ich glaube aber, so habe ich das wahrgenommen, dass es dort einen größeren Fokus auf das Thema Werkstatt und Materialforschung gibt. Wie muss Fotopapier aussehen? Wie geht man mit Farben um? Was macht man bei der Vervielfältigung verblassender Fotofarben beispielsweise? Also etwas, was viele Fotokünstler in der Welt umtreibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das inhaltlich zusammenbinden kann. Aber ich möchte nicht, dass die Standortdebatte Düsseldorf oder Essen die gesamte Fragestellung überlagert. Und beim Bundesinstitut für Fotografie gehen wir von einem viel größeren Aufgabenspektrum aus. Und insofern bin ich ganz dankbar, dass sowohl die inhaltlichen Experten als jetzt auch die Standortgutachter dasselbe Ergebnis vorschlagen, nämlich das Ganze in Essen zu realisieren.
Die Machbarkeitsstudie, die jetzt vorliegt, Frau Grütters, benennt sehr sachliche Gründe. Nach einem Punktesystem wird da verfahren und ganz nüchtern überlegt, was trifft auf Düsseldorf, was trifft auf Essen zu. Trotzdem gab es in den letzten Wochen die Vermutung, eigentlich kann die Kulturstaatsministerin gar nicht anders, als beide Städte irgendwie zu bedenken. Also, konkrete Frage, Zentrum in Essen, wie jetzt zweimal empfohlen, aber ein Ableger in Düsseldorf?
Also auch meine Ministerkollegin Pfeiffer Pönsken aus Nordrhein-Westfalen treibt natürlich diese Fragestellung um und deshalb haben wir uns mit Andreas Gurski mehrfach, auch zuletzt wieder ganz persönlich verständigt. Dabei haben wir nochmal die Aspekte im Umgang mit Fotokunst und zur Sicherung künstlerisch wertvoller Fotografie beraten. Der Austausch fand in durchaus wertschätzender und auch von einem gegenseitigen Verständnis geprägten Atmosphäre statt. Wir haben aber festgestellt, dass die Überschneidung beider Initiativen teilweise Missverständnisse ausgelöst hat und die wollen wir jetzt ausräumen. Es gibt fachliche Unterschiede und andere Schwerpunkte, aber wir beide wollen ja im Grunde etwas Gutes für die Fotokunst in Deutschland und für Deutschland tun. Und deshalb habe ich mir überlegt, die Akteure aus Düsseldorf einmal mit den Experten, die uns Essen empfehlen, und mit ein paar anderen zusammenzubringen und zu versuchen, die beiden Enden einer Fachdiskussion zusammenzubinden.
Sodass dann möglicherweise in Düsseldorf auch was entsteht, aber was Zusätzliches und nicht was Angebundenes?
Also ich fühle mich zuallererst Essen und dem Ergebnis sowohl der Expertenempfehlung verpflichtet, wie auch jetzt dem Standortgutachten. Anders könnte ich, glaube ich, das Lockermachen großer öffentlicher Gelder kaum begründen. Und deshalb versuche ich ja, die Düsseldorfer Initiativen auch inhaltlich mit einzubinden. Ob das am Ende an zwei verschiedenen Standorten sich ausdrückt oder ob man vielleicht wirklich zusammenfindet an einem Standort und das wäre dann Essen, kann ich jetzt nicht vorhersehen. Jedenfalls möchte niemand auch den Düsseldorfer Initiativen sozusagen die Luft nehmen und ich erwarte, dass Andreas Gurski und sein Verein ihre Idee jedenfalls weiterverfolgen.
Also ist das, was Sie jetzt heute hier bei uns vorgestellt haben, eine Empfehlung, aber noch keine Entscheidung?
Ich selber entscheide mich jedenfalls sehr deutlich für ein Bundesinstitut für Fotografie in Essen. Anderes könnte ich gar nicht begründen. Aber es würde mich freuen, wenn die vielen guten Ideen, die auch in Essen und in Düsseldorf geboren und weiterverfolgt werden, wenn die zusammenfinden würden. Denn dieser Standort, ich will nicht sagen Streit, aber Wettbewerb, der überlagert so ein bisschen die Fachdebatte. Und ich glaube, wir können das Fachwissen aus Düsseldorf in Essen auch sehr gut gebrauchen. Ob und wenn ja was dann mit welcher Hilfe in Düsseldorf entsteht, ist im Moment für mich nicht das vorrangige Ziel zu klären, sondern ich muss jetzt im Deutschen Bundestag dafür werben, dass man diese Idee eines Fotoinstituts des Bundes für Essen auch noch mal wieder bekräftigt und mir die dort benötigten Gelder zur Verfügung stellt. Das ist schon schwierig genug. In Corona-Zeiten kann man über solche neuen Initiativen ja nur spekulieren. Und ich hoffe, dass sich der Enthusiasmus und die Bereitschaft auch der politischen Kollegen für ein solches Fotoinstitut des Bundes einzutreten, auf jeden Fall über die Bundestagswahl hinweg halten lässt. Und dann hoffe ich, dass wir so etwas in mögliche Koalitionsverträge hineinbekommen. Und dann spricht zumindest aus der Bundessicht erstmal alles für Essen.
Sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters kurz vor der Sendung zur neuen Machbarkeitsstudie, die das Bundesinstitut für Fotografie nach Essen legen möchte. Mit seinem Jugend-Road-Movie-Roman Chick von 2010 ist der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf längst Schullektüre. Der sozusagen zweite Teil, Bilder deiner großen Liebe, war noch nicht fertig, als sich Herrndorf im August 2013 im Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung das Leben nahm. Das Buch erschien unvollendet. Beide Werke, Chick und Bilder deiner großen Liebe, hat der Dramaturg Robert Qual für die Bühne adaptiert. Bilder deiner großen Liebe wurde 2015 vom Dresdner Schauspiel uraufgeführt. Auch dieses Stück haben seither viele Bühnen gespielt und dabei weiterentwickelt. Michael Lages sah gestern die Livestream-Premiere einer weiteren Fassung in Hannover.
An diesem Ort wächst alles wild. Die grüne Wiese genauso wie die Gedanken des Mädchens, das mittendrin steht. Gerade hat sie noch geträumt, dass sie die Gestirne hin und her schieben könnte, indem sie mit den Fingern vor den Augen die Perspektive verändert. Ein Kinderspiel, das sicher Jahrhunderte alt ist. Nur mit einer Taschenlampe ausgestattet ist sie aus einem großen eisernen Tor hervorgekommen. Aus einer psychiatrischen Anstalt vielleicht? Die Bühnenbildnerin Katrin Frosch, Spezialistin für sozusagen biorealistische Ausstattungen, sie hat mal das Foyer beim Theatertreffen in Berlin komplett mit Strandsand zugeschüttet. Diese Katrin Frosch findet für den Fluchtweg der jungen Isa tatsächlich einen Zauberort und hat die kleine Bühne im alten Ballhof vom Schauspiel in Hannover komplett begrünt. In der Inszenierung von Markus Bothe begegnet Isa nun allen Figuren aus der ziellosen Reise ins Irgendwo mitten im wild wuchernden Wiesengrün. Es gab schon Fassungen, die der mal recht verstörten, mal philosophisch kristallklaren und visionären Isa den Text ganz allein überließen. In Hannover wird Bilder deiner großen Liebe zum Zwei-Personen-Stück. Hier das Mädchen, dort all die vielen Männer und Jungs, denen sie begegnet. Mädchen und Frauen gibt's erstaunlicherweise nicht. Zunächst treiben die Partner wirr wie sie durchs Gras und bis zur ersten richtigen Begegnung vergeht knapp eine von insgesamt 3 halben Stunden.
Im Vorbeigehen überholt mich ein Lastkahn. Genau genommen ein Bötchen, das einen riesigen Container vor sich herschiebt, der mit Kies beladen ist. Und ich sehe einen Mann am Steuer. Kann ich mitfahren?
Ne.
Kann ich mitfahren?
Nein!
Ein braun-rotgesichtiger Mann, der schüttelt den Kopf.
Ein Binnenschiffer mit dem gemütlichen Kahn unterwegs nach Rotterdam auf einem Kanal. Normal ist aber auch dieses Leben nicht. Der Mann hat womöglich mal einen Bankraub begangen und fantasiert vom vielen Geld, das er noch aus dem Versteck holen muss oder schon geholt hat. Klar sind Herrndorfs fragmentarische Geschichten nie und Isa treibt von einer in die andere. Ein Mann trifft sie, der den Rasen mäht. Sie arbeitet für ihn und entdeckt im Haus eine Frau, die aussieht wie missbraucht und tot. Ist sie aber nicht. Vielleicht träumt Isa ja immer zu. Ein Junge folgt ihr, der nichts hört und auch nicht spricht. Und doch sind die Geister des ungleichen Paares im Kontakt miteinander.
Ich bin gehörlos. Das heißt, dass ich nicht hören kann. Und ich kann auch nicht lautsprachlich sprechen. Aber das ist null Problem. Jedenfalls für mich. Mein Name ist übrigens Olaf. Lieber würde ich jedoch Heinrich heißen.
Na schön, dann nenne ich dich jetzt Heinrich.
Das macht mich froh und ich bin Ihnen sehr dankbar.
Herrndorfs Text ist eine philosophische Wundertüte. Und gegen Ende trifft das Mädchen auf einer Müllkippe die beiden Jungen aus dem Chick-Roman, wo auch Isa ja schon aufgetaucht war. Am Ende steht das Mädchen am Rand eines Abhangs in den Alpen und schaut hinab.
Der Abgrund zerrt an mir, aber ich bin stärker.
Die Möglichkeit des Sterbens ist hier schon mitgedacht. Markus Bothe gelingt auf Katrin Froschs Grüner Wiese in Hannover eine sensible Durchleuchtung des wirklich nicht einfachen Textes. Und Seneb Saleh lässt sich mit blau gefärbtem Haar und quietschgelbem T-Shirt durch die Abenteuerreise treiben, ohne Plan, ohne Ziel, aber immer voller Energie, während das Denken unentwegt die Richtung wechselt. Torben Kessler driftet in den Jungs- und Männerrollen mit ihr und an ihr vorbei. In besonders schönen Momenten verständigen sich die beiden über Klänge. Wie klingt ein Rasenmäher? Wie der tuckernde Motor vom Binnenschiff? Und was für Töne entstehen, wenn er oder sie auf einem Grashalm bläst? Auch das ist ein uraltes Kinderspiel. Pünktlich zum Finale, nach 1,5 Stunden, melden sich übrigens leise und im Hintergrund die Glocken der hannoverschen Marktkirche, gleich um die Ecke vom Theater. Ein schöner Live-Beweis. Saleh und Kessler verbeugen sich am Ende vor einem Kassettenrekorder, aus dem Applaus scheppert, und die Intendantin bringt je eine Rose vorbei.
Bilder deiner großen Liebe von Wolfgang Herrndorf am Schauspiel Hannover. Michael Lages war unser Kritiker. Apropos Kritik, The Sorrows of Belgium heißt eine über mehrere Spielzeiten angelegte Trilogie des belgischen Regisseurs Luc Perceval in Gent. Die dortigen Nationalfarben Schwarz, Gelb, Rot stehen als Motto für je einen Teil. Black, Schwarz, vor 2 Jahren thematisierte die sogenannten Kongo-Gräuel des belgischen Königs Leopold II. Im zweiten Teil, Yellow, nimmt sich Perceval nun die Kollaboration der Belgier mit den NS-Besatzern und ihre Kriegsbeteiligung an der Ostfront vor. Rex heißt dieser zweite Teil außerdem nach der von Léon de Grelle in den 1930er Jahren gegründete klerikalfaschistischen Bewegung Rex. Gestern Abend fand die Premiere statt als Filmversion, die der Dokumentarfilmer Daniel Desmoustiers von Percevals Theaterarbeit angefertigt hat. Kritiker diesmal aus Gent, Eberhard Spreng.
Vor vielen Jahren hat der amtierende flämische Ministerpräsident Jan Jambon auf einer Tagung des St. Martins Fonds gesprochen, dem Veteranenverein der ehemaligen flämischen Legion, ein Freiwilligenheer, das in den 1940er Jahren an der Seite der deutschen Waffen-SS an die Ostfront zog. In der Erinnerungskultur des politisch und kulturell zerrissenen Nachbarlandes wird dieser Auftritt von wallonischen Historikern immer wieder gerne mal zitiert, um im Kampf um die Deutungshoheit über die belgische Geschichte den nationalistisch-separatistischen Flammen eine gern verdrängte Altlast vorzuhalten. Im zweiten Teil seiner Trilogie zeigt Luc Perceval diplomatisches Gespür, wenn er die aktive Kollaboration mit den deutschen Nazis in den beiden zerstrittenen Landesteilen verortet, bei Flammen und bei Wallonen. Und so ergänzt er ein Stück des Dramaturgen Peter van Kraay mit anderen Texten, fügt französische Propagandareden in die flämische Familiengeschichte, mischt privates Erleben mit den politischen Posen der faschistischen Epoche, fiktive Geschichten um einen flämischen Freiwilligen mit realen Figuren der Zeitgeschichte. Einer von ihnen ist der österreichische Offizier der Waffen-SS Otto Skorzeny, der einem flämischen Pfarrer von seinen Erinnerungen erzählt.
Also wirklich eins gegen eins.
Dus werd duel aangegaan van man tot man.
Homoerotisch aufgeladen ist dieser Dialog des selbstverliebten Offiziers, den der deutsche Schauspieler Philipp Leonard Kelz verkörpert, und des zunächst etwas steif schüchternen Priesters des Oscar van Rompuy. Ein Schauspiel männlicher Überbietungssucht performen die beiden vor den Augen neugieriger Frauen. Aber das faschistische Denken ist in dieser flämischen Familie längst schon angelegt. Der Vater ist Mitglied einer nationalistischen Miliz, Sohn Jeff ist Freiwilliger in der flämischen Legion, die Tochter Mi ist Mitglied in einem nationalistischen Jugendverband.
Mein Onkel, der Pastor, die sagt, dass wir zu dem germanischen Ras gehören.
Immer wieder kommen die Schauspielerinnen und Schauspieler Daniel Desmoustiers Kamera sehr nahe, flüstern, wie hier beim Lesen eines Feldpostbriefes, ihre Gefühle wie private Bekenntnisse den Zuschauern ins Ohr. Kontrapunkt sind chorische Bilder, zum Beispiel vom stampfenden, ritualhaften Tanz in einem Meer weißer Fahnen. Nie aber findet das private Erleben, die Sorge um den Sohn an der Front, die Alltagserlebnisse in Belgien der 1940er Jahre und die nationalistische Pose und das Gröhlen der Parolen organisch zusammen.
Ami Flamand, et Hür van de Rekening ist nabij.
Privates und politisches Erleben bleiben Widerspruch. Die Folge ist eine immer größere Lähmung. Jeffs Feldpost schildert erst eine ewig lange Zugfahrt durch Birkenwälder, dann die Ausbildung an der Seite der Deutschen, dann die Angst vor den Russen und schließlich das Leiden im Schlamm. Über Luc Percevals belgischen Familienbildern fällt derweil der Theaterschnee.
Diese dauernde Verletzungen dieser Grenzenstadt!
La plus grande et la plus rapide victoire militaire de tous les temps est empêchée par la boue.
Dieses Sittenbild, zu dem auch die Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerungsgruppe gehört, illustriert die wallonische Kollaboration in der Figur des Léon de Grelle, dem Gründer der klerikalfaschistischen Bewegung Rex, dem dieser zweite Teil der Trilogie den zweifelhaften Titel verdankt. Valérie Vernot spielt den Wallonen. Ganz am Ende, wenn der deutsche Traum vom länderübergreifenden tausendjährigen Großreich ausgeträumt ist und der flämische Traum von der Unabhängigkeit und wenn die Familie vergeblich auf die Rückkehr des Sohnes von der Ostfront gewartet hat, wechselt das Filmbild vom stylischen Schwarz-Weiß in die lakonische Farbe. Und Mie, die Tochter der flämischen Familie, stimmt schon mal die flämische Nationalhymne an, als Vorgriff auf das, was heute der Fall ist. Ein Nationalismus, der immer noch das will, was die Flamen damals schon wollten und von der Kollaboration mit den Deutschen vergeblich erhofften. Unabhängigkeit und die Trennung von den Wallonen. Mit seiner Trilogie Sorrows of Belgium will Luc Percival dahin, wo es weh tut, will zeigen, was verdrängt wird, was erst noch Teil der belgischen Erinnerungskultur werden müsste. Und er benutzt mit seiner bedrückenden, eindrücklich gespielten Inszenierung das Theater wie ein Versuchslabor für Traumaforschung und Seelenheilung.
Eberhard Spreng über das neue Stück von Luc Percival am NT Gent. Während bei uns zumindest im Moment einige Museen und Kultureinrichtungen wieder geöffnet sind, sieht das in Frankreich noch anders aus. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allrocken.
Weitere Kultureinrichtungen zu besetzen, sei eine nutzlose Aktion. So hatte Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot noch vor wenigen Tagen auf die Lockdown-Proteste vieler Kulturschaffender reagiert, wir berichteten. Neben dem Théâtre de l'Odéon in Paris, das schon seit dem vergangenen Donnerstag besetzt wird, hat sich der Protest ja seit kurzem nun auch auf weitere Theater in anderen Städten Frankreichs ausgeweitet. Nun aber versprach Bachelot den Kulturschaffenden weitere finanzielle Unterstützung. Die Hilfen für kreative und junge Absolventinnen und Absolventen würde von 20 auf 50 Millionen Euro aufgestockt. Außerdem sollen Kulturschaffende, die aufgrund von Corona ihren Anspruch auf Elternzeit oder auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verloren haben, diesen nun doch in Anspruch nehmen können. Und der Notfallfonds für Künstlerinnen und Künstler soll von 10 auf 17 Millionen Euro erhöht werden. Der Staat stehe so stark wie nie zu den Kulturschaffenden, sagte Bachelot im französischen Fernsehen. Dass es die Proteste waren, die diese Zugeständnisse forciert hätten, stritt die Kulturministerin ab. Und aus dem besetzten Odeon hieß es dazu, wir bleiben noch, aber der Knoten scheint sich zu lösen. Schon seit Jahren wird die Rekonstruktion der Potsdamer Garnisonkirche von viel Kritik begleitet. In einem offenen Brief haben jetzt etwa 100 internationale WissenschaftlerInnen, Kirchenvertreter und Kulturschaffende dazu aufgerufen, auf den geplanten Nachbau der umstrittenen Turmhaube zu verzichten. Die Unterzeichnenden sehen hierin ein Symbol für einen problematischen Nationalprotestantismus. Während eine komplette Originalkonstruktion des Kirchturms für 45 Millionen Euro erfolgen soll, fehle es für den angekündigten Lernort an einem Konzept, an Ausstellungsfläche, Personal und Geld. Die Verantwortlichen der Stiftung Garnisonkirche haben ihr Konzept heute gegenüber dieser Kritik verteidigt. Man orientiere sich nicht an einer affirmativen, sondern an einer kritischen Geschichtsbetrachtung und stelle sich den Abgründen der preußisch-deutschen Geschichte. Eine historische Ausstellung mit dem Arbeitstitel Glaube, Macht und Militär will die Geschichte des Ortes in diesem Spannungsfeld nun beleuchten. Wem die sogenannten Elgin Marbles gehören, darüber streitet Griechenland schon seit langem mit Großbritannien. Der britische Premierministerin Boris Johnson unterstrich nun in einem Interview mit einer griechischen Zeitung, dass seine Regierung die Marmorfriese und Statuen nicht an Griechenland ausliefern werde.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Bastian Brandau mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, der Maskenball bei der CDU. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.